Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Marriage Story, den neuen Film von Noah Baumbach, der seit Freitag, den 6.12. auf Netflix zu streamen ist. Wir besprechen außerdem den Fantasy-Horror-Film The Lighthouse bzw. Der Leuchtturm von Robert Eggers. Dieser Regisseur ist mit dem überaus erfolgreichen historischen Horrorfilm The Witch bekannt geworden. Jetzt geht's los.
Coole Kombi eigentlich, ne?
Ja, interessante Kombi. Ja, es hat so gerade geklappt. Ich habe schon das Artwork vorbereitet. Die beiden, so diese flachen Bilder, sowohl einmal hier Pattinson neben Willem Dafoe vor dem Leuchtturm, ganz am Anfang, von wo sie ankommen. Das Motiv kombiniert mit dem Bild von Scarlett Johansson und Adam Driver in der U-Bahn, wo die halt eben so an gegenübergelegenen Seiten des Bildes platziert sind. Sehr schöne, beides sehr schöne Einstellungen. Ja, nee, die Filme sind...
Ja, stimmt. Das ist eigentlich das Einzige, was die Filme vielleicht gemeinsam haben. Das ist um eine...
Leute, die sich den Wahnsinn treiben.
Beziehung geht.
Ja, aber ich glaube, das ist...
Leute, die wahnsinnig werden, ja.
Wobei, würde ich jetzt auf Marriage Story nicht unbedingt beziehen, dass die da wirklich wahnsinnig werden. Ich würde mal sagen, ich finde es schwierig. Also ich halte es beides für Filme, die man gucken kann, selbst wenn man gespoilt wird, würde ich mal sagen. Wobei ich es bei Lighthouse irgendwie ein bisschen mehr so sehe, dass man da vielleicht eventuell vorsichtig sein müsste und jetzt nicht unbedingt das Ende bespricht. Aber Marriage Story ist, also es sind beides, es sind Filme, die sind eine Erfahrung, die man eigentlich nur hat, wenn man das guckt. Und die Erfahrung kann man nicht vorwegnehmen, indem ich jetzt irgendwie verrate, was passiert. Zumal gerade Marriage Story jetzt nicht so plot-heavy ist, finde ich. Ne? Aber womit fangen wir an? Hast du?
Ich würde fast sagen, wir fangen mit Marriage Story an. Falls jemand ein bisschen oder falls jemand nicht so Bock auf Horrorfilme hat, dann kann er nach der ersten Hälfte sozusagen dann
aussteigen.
Aufhören zu hören.
Das ist richtig. Weil ich könnte mir
dann
vorstellen,
dass steigern wir uns ein bisschen in der Härte sozusagen.
Ja, und Marriage Story ist ja bereits seit Freitag auf Netflix verfügbar und ist damit auch der Film, an den man deutlich einfacher rankommt. Also,
fangen wir mal an mit Marriage Story.
Ja, lass uns doch vielleicht erstmal ein bisschen über Noah Baumbach allgemein reden, weil ich glaube, wir haben schon mal, ich habe das Gefühl, wir müssten schon mal irgendwas über den besprochen haben, aber wir haben nicht, als es rauskam, über die Meyerowitz-Stories gesprochen, was, glaube ich, sein letzter Film war, oder zumindest einer seiner letzten, der auch schon direkt auf Netflix erschienen ist, mit Dustin Hoffman, Ben Stiller und Adam Sandler. Der ist mir ehrlich gesagt auch nicht so 100% in Erinnerung geblieben. Da kann ich mich, glaube ich, an sowas wie Frances Ha oder Greenberg mehr erinnern. Und ich habe immer noch nicht, das war sein großer Durchbruchsfilm, ich weiß gar nicht, ob er dafür einen Oscar gewonnen oder nur dafür nominiert worden ist, The Squid and the Whale. War so, weiß ich nicht, früher 2000er. Von Noah Baumbach, da habe ich zum ersten Mal bewusst von dem gehört.
Ja, also ich bin bei Noah Baumbach eigentlich gar nicht so gut aus. Ich habe von allen Seiten immer gehört, dass Frances Ha so beliebt ist. Den habe ich aber auch tatsächlich noch nicht gesehen. Obwohl
passt
der
auch zu The Lighthouse. Der ist nämlich schwarz-weiß.
Auch, ja, das weiß ich. Und es geht irgendwie um eine Frau, die tanzt oder eine junge Frau. Ich kann gar nicht so viel zu dem sagen. Ich habe auch mir Meyerowitz Stories jetzt nur angeguckt, nachdem ich das gesehen habe auf Wikipedia, dass der auch von dem ist. Also was gibt's zu dem zu sagen? Was ist so sein Stil? Oder hat er so eine bestimmte bedient er so eine bestimmte Art, Filme zu machen?
Also er hat auf jeden Fall mit Ja, wobei das sind eigentlich nur die eigentlich jetzt nur Marriage Story und Squid in the Whale. In Squid in the Whale, der war übrigens für das Drehbuch nominiert, für Squid in the Whale. Das war irgendwie so ein bisschen seine Kindheitserinnerung daran, wie seine Eltern sich haben scheiden lassen. Das hat er darin verarbeitet. Und der war dann später mit Jennifer Jason Leigh verheiratet, von der er sich selbst dann hat scheiden lassen. Und das war dann wiederum dann so ein bisschen die Inspiration zu Marriage Story.
Aber der ist nicht so aus diesem Mumblecore-Movement,
nee,
oder so.
Nee, 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 der hat schon in 90er Jahren Filme gemacht. Der ist auch schon jetzt 50 geworden dieses Jahr. Der hatte schon 95 den Film Kicking and Screaming gemacht. Und war auch, ich sehe gerade, Co-Autor von Life Aquatic with Steve Zissou von Wes Anderson. Und danach, ein Jahr danach, hat er dann Squid in the Whale gemacht. Der hat die Verbindung zu Mumblecore, aber ich sehe gerade, er hat einen Film produziert von Joe Swanberg, der ja aus der Ecke kommt, meine ich. Joe Swanberg, das ist der Typ, der Easy gemacht hat. Ja, genau, das dieser ist so ein bisschen Mumblecore adjacent, ja, ist auf jeden Fall Mumblecore. Und dann hat er angefangen mit der Greta Gerwig zusammenzuarbeiten, die auch aus dem Mumblecore-Szene, aus dem Bereich kam und da auch mehrere Filme geschrieben hat. Und die hat dann, glaube ich, schon in Greenberg die weibliche Hauptrolle gespielt, genau, gegenüber von Ben Stiller. Und den habe ich damals sogar im Kino gesehen. Und dann hat er danach mit ihr zusammen Frances Ha gemacht, dann sind die selber auch ein Paar geworden und dann hat sie ja ihre eigene Regiekarriere auch angefangen. Und Meyerowitz Stories ist, also ich habe das Gefühl, der hat viel so, ja, zwischenmenschliche Comedy-Dramen ist so ein bisschen sein Ding, hätte ich jetzt mal gesagt. Mhm. Weil so kannst du alles irgendwie, kannst du Greenberg beschreiben, da geht so ein bisschen halt so ein Typ, der Schwierigkeiten mit dem Erwachsenwerden hat, obwohl er schon 40 ist oder älter. Meyerowitz Stories, da geht es um erwachsene Kinder und ihr Verhältnis zu ihren Eltern und vor allem zu ihrem Vater. Der Film ist übrigens noch insofern interessant, der hat entscheidende Auswirkungen dazu gehabt, was Netflix, ist eine laufende Debatte mit Streaming und so diese Festival und Award Business vom Kinogeschäft oder vom Kino. Und das ist ja auch nicht ganz unberechtigt, dass man so ein bisschen, also wir haben ja über The Irishman gesprochen und der Film hatte eben nur 2 Wochen in den Kinos in den meisten Fällen, was auch schade ist, und ich fänd's auch schöner, wenn so Filme mehr im Kino laufen würden. Marriage Story läuft, glaube ich, auch vereinzelt im Kino, aber da gab es, glaube ich, keinen Start vorab, der irgendwie das auch so ein bisschen exklusiv gemacht hätte. Meyerowitz Stories, da gab es einen riesen Clash in Cannes 2017. Da ging es darum, ob der Film angenommen werden soll oder nicht. Und dann ist glaube ich, abgelehnt worden. Und ich glaube, mittlerweile ist es sogar so, dass in Frankreich Filme ich weiß gar nicht, ob das jetzt allgemein gilt, für Frankreich für Kinofilme, weil es ein Gesetz ist. Und es ist jetzt nicht nur eine Regel von Cannes, dass Filme irgendwie danach 36 Monate lang nicht im Streaming verfügbar sein dürfen. Was ja irgendwie hieße, dass, das kann eigentlich kein Gesetz sein, weil da könnte ja gar kein Film mehr laufen, der irgendwie später mal auf Streaming kommt. Oder aber es dauert immer 3 Jahre. Naja, auf jeden Fall ist damit Netflix komplett aus Cannes ausgesperrt. So. Also das ist so, aber dann wird halt eben sowas wie Marriage Story dann eben in Venedig gezeigt. Oder wahrscheinlich in Toronto und so weiter, was auch immer. Mhm. Also der war auf jeden Fall gleichzeitig mit Joker auch in Venedig, der Film. Aber interessant ist, wir nehmen heute am 10.12. auf, am 9., gestern am Montag, sind die Nominierungen rausgekommen für die Golden Globes. Ich habe leider mit meiner Fun-Prognose, dass der Joker in der Kategorie Komödie nominiert wird, leider nicht recht behalten, er ist als Drama nominiert. Aber genauso wie Marriage Story. Marriage Story führt die Nominierungen an, also noch vor Irishman. Und selbst hier die Serie von Apple TV Plus Morning Show ist mehrfach nominiert. Also die Streaming-Dienste dominieren bei den Golden Globes sowohl bei Serien als auch bei den Filmen ganz schön. Also das ist schon interessant. Ja, also so das als kurzen Exkurs, bevor wir überhaupt angefangen haben, über Marriage Story zu sprechen. Marriage Story, ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch, ob mir das nicht zu deprimierend ist vorab. War dann aber, also ich finde es interessant, der finde, wenn man, was man so hört an Beschreibungen, wird das Ganze als Geschichte einer Scheidung, aber auch eine Love Story. Ja, und das Ganze ist ein Comedy-Drama. So. Und wie hat dir denn der Film gefallen?
Wie hat mir der Film gefallen? Ja, also ich habe den geguckt mit so einem, er hat so für mich so ein bisschen geplätschert irgendwie. Also. Einerseits, weil man ihn so guckt und denkt so, oh, das ist irgendwie alles so ja ganz schön und so ein bisschen, ja, aber andererseits, ich finde es ein bisschen schwierig zu fassen, weil er gleichzeitig dieses ganze ein bisschen so ungekünstelte vielleicht extrem gut rüberbringt. Also dadurch, dass er so oder die Tatsache, dass er so natürlich und so ungespielt wirkt, glaube ich, ist gerade eine Qualität des Films.
Ja, auf jeden Fall. Also
also, das ist mir so währenddessen dann so ein bisschen klar geworden halt erst. Und ich habe erst ja, okay, was ist denn das jetzt und wann geht denn das jetzt los und was passiert denn jetzt? Und dann aber, glaube ich, das ist, man rutscht so unversehens so ein bisschen dann rein. In die ganze Sache. Und dann nimmt es einen auch ein bisschen mit. So. Und dann wird man auch so emotional invested.
Auf jeden Fall. Also ich war von vornherein ganz schnell drin. Also und ich glaube, das ist auch, also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich Kinder hätte. Aber ich glaube, ich meine, ich habe erst dieses Jahr geheiratet. Ja. Und dann, also die Vorstellung, eine Scheidung durchzumachen, ist schon irgendwie nicht schön. Und der Film bringt es irgendwie sehr, sehr, sehr gut rüber. Und ich finde, die Öffnungssequenz, in der die beiden Hauptfiguren sich gegenseitig in so einem kleinen Monolog vorstellen. Und das stellt sich dann heraus, das ist ein, ist etwas, was sie haben schreiben müssen für eine Paartherapie-Session. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Art, diese Figuren so vorzustellen, weil die kurz vor der Scheidung stehenden Partner sich gegenseitig in einem überaus positiven Licht darstellen. Also warum liebe ich Nicole, warum liebe ich Charlie, heißt er, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Ich finde die Schauspielerinnenleistung einfach grandios. Also Scarlett Johansson war mir jetzt, die war halt einfach, die existiert halt so. Die ist überall präsent und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich bisher gedacht habe, die wäre eine schlechte Schauspielerin, aber es ist mir bisher nie so besonders aufgefallen. Aber in dem Film, finde ich, hat sie so richtig eine Gelegenheit, eine sehr starke schauspielerische Leistung zu zeigen. Adam Driver fand ich schon eigentlich schon, seit ich den das erste Mal in Girls gesehen habe, fand ich den schon von vornherein gut und habe den auch bis jetzt her noch nirgendwo nicht gut gefunden. Aber ich finde die Chemie, die die haben und einfach, also ich fand den Film gleichzeitig so lustig und so traurig. Das finde ich halt eben so faszinierend, wie gut dieser Film dieses Comedy-Drama-Ding irgendwie rüberbringt. Dass es am Schluss auch es ist natürlich kein Happy End, aber es ist irgendwie dann trotzdem alles, ja, nicht halb so schlimm, aber es hat so auch irgendwie was Herzerwärmendes noch, ne? Also das ist, ich finde es echt, echt faszinierend. Auch der Kinderschauspieler, der den Sohn spielt, auch, wann kann man das schon mal sagen, dass man einen Film sieht und ein Kind ist nicht scheiße? Ja, das ist halt ein relativ realistischer, ich weiß nicht, wie alt ist der, mag der sein? 6-7-Jähriger?
Mhm.
Ja.
Ich glaube, 8 ist er in dem Film, oder?
Ah, okay, mag sein, ja. Mhm. Die Besetzung ist auch, finde ich, bis in die Nebenrollen, also selbst die Darsteller die Darsteller, die also kurz noch zum großen Drumherum, also das war mir nicht klar, als ich angefangen habe, den Film zu gucken, dass das Ganze auch noch ein bisschen spezifischer ist, dass es eben ein so ein bisschen so Low-End-Showbiz-Paar ist. Sie spielt eine Schauspielerin, er spielt einen Schauspieler und Regisseur, was natürlich jetzt auch durchaus nicht unautobiografisch wirkt, wenn man überlegt, Baumbach als Regisseur war mit Jennifer Jason Leigh als Schauspielerin verheiratet. Und er macht so Off-Broadway-Sachen in New York und er hat so eine kleine Theater-Company, ein Theaterensemble, mit dem er Stücke inszeniert und sie als seine Muse, also sie war so Filmsternchen und kommt nach New York, sieht irgendwie zufällig das wird zumindest nacherzählt, ein Theaterstück von ihm und die verlieben sich und heiraten, kriegen ein Kind oder andersrum. Und sie bleibt dann in New York, ist aber eigentlich aus Kalifornien und hat da so eigentlich eine Filmkarriere angefangen und bleibt dann aber beim Theater. Und er, ja, und das ist so ein bisschen so der Konflikt des Films, und das Ganze spielt sie dann auch darauf hinaus, läuft darauf hinaus, dass das Ganze dann nicht nur eine Trennung ist, sondern auch eine räumliche Trennung, ziemlich extrem, dass sie eben an die Westküste zurückgeht und er eigentlich an der Ostküste bleiben will und auch sieht, dass wir sind eine Familie, wir sind New Yorker, weil wir wohnen hier. Naja, und worauf ich hinaus wollte, selbst die Darsteller, der Schauspieler in seinem Theaterensemble, da sind nicht unbekannte Gesichter dabei, unter anderem Wallace Shawn, der schon in den 80er Jahren in Princess Bride und so weiter mitgespielt hat, dass dieser Glatzköpfige, der immer so ein bisschen, ich finde es schwierig, ganz schwer beschreiben, wie der wirkt, aber kennt man auf jeden Fall, erkennt man wieder, wenn man ihn sieht. Er hat auch in Star Trek Deep Space Nine einen Ferengi gespielt. Er ist die Stimme vom Dinosaurier in der Toy Story, in den Toy Story Filmen. Und ist auf jeden Fall so ein Charakterschauspieler, der mittlerweile auch schon auf die 80 zugeht. Und auch sehr cool, in nur einer längeren Sequenz zu sehen, Martha Kelly, das ist eine Comedian, die so sehr, sehr, wie sagt man eigentlich, Deadpan auf Deutsch, also die so sehr, sehr, sehr trockenen Humor hat, und die spielt eigentlich auch immer gleich, also sie ist jetzt nicht die beste Schauspielerin, aber ich mag sie sehr gerne, das ist die diese Evaluatorin spielt, also diese Gutachterin, die da den Adam Driver und seinen Sohn einen Tag lang begleitet oder so einen Nachmittag. Die Frau ist auch Stand-up-Comedian hat aber auch in so einem relativ ähnlichen Charakter gespielt in der Serie Baskets von Zach Galifianakis. Kommen wir mal zu der näheren, engeren Nebendarstellerriege. Laura Dern, auch nominiert für den Golden Globe als Nebendarstellerin, spielt Nora Fanshaw, die Scheidungsanwältin von Scarlett Johanssons Charakter. Und die Anwälte von Adam Driver werden von Alan Alda gespielt und dann eben auch von Ray Liotta.
Ja, und den fand ich auch sehr, 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 sehr gut.
Ja, also ich finde das Ganze,
hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Finde ich, ist auch gut gealtert irgendwie. Der wirkte so richtig, auch kam halt sehr so richtig überzeugend rüber. Also auch so auf so einer Arschlochhaftigkeit so ein bisschen. Ne? Der ist ja immer auch so ein bisschen so der Rough-Typ gewesen in diesen ganzen Mafia-Filmen und so. Aber also das hat mir wirklich Spaß gemacht, den wiederzusehen.
Ja, den fand ich auch sehr gut besetzt. Und aber ich muss sagen, die ganzen Rechtsgeschichten waren so deprimierend. Und denke mir auch so, ist das, ja, ich, also so oder so ist, glaube ich, eine Scheidung nie schön. Aber das eben auch so diese Entwicklung, wie das auch erzählt wird von, wir wollen das eigentlich alles gütlich uns einigen und so weiter, zu wie es dann nachher kommt und wie teuer dieser ganze Scheiß ist, oh, gruselig. Also, und das finde ich, das ging mir so richtig an die Substanz. Also ich habe mehrfach heulen müssen bei der Film, aber auch sehr, sehr viel gelacht. Also das war wirklich eine
Also bei dieser Anwaltsgeschichte kommt es halt so stark rüber, dass sie so wirklich zu Feinden gemacht werden müssen, um dann in dieser Verhandlung irgendwie was zu erreichen. Obwohl sie das gar nicht wollen, werden sie von ihren Anwälten jeweils, also sozusagen in Anführungszeichen, gegeneinander aufgehetzt oder aufgebracht, so zumindest.
Ja. Ja, auch überhaupt, wie die Nicole heißt die Figur, wie die überhaupt dazu kommt, zu dieser Anwältin zu gehen und dann, dass sie dann auch, das ist auch interessant, weil man hat in dem Film, finde ich, verhältnismäßig viel die Perspektive von Adam Drivers Charakter. Wobei, da ist halt auch klar, da hat man auch so ein bisschen ihre Perspektive, wenn sie dann zur Anwältin geht und dann so die Story nacherzählt, dass sie dann auch, ja, inwieweit er sie eingeengt hat auch damit, dass sie halt eben immer in New York geblieben sind und er sich geweigert hat, auch mal ein Engagement an der Westküste anzunehmen. Allerdings nach Dänemark ist er gegangen oder so, also nach Kopenhagen. Mhm. Und es ist ist interessant und ja, der Film hat für diese viele schöne Kleinigkeiten. Es ist wirklich so, es ist so ein bisschen alles so ein bisschen banal, aber auf so eine, ich muss sagen, da steckt so viel Arbeit drin, dass das so banal in Anführungsstrichen, weil lebensnah das Ganze rüberkommt. Das finde ich ist eine enorme Leistung und deswegen, also ja. Mich freut, dass der Film auch so viel Anerkennung in Form von Nominierung für Golden Globes bekommen hat. Das sind halt eben Laura Dern, Adam Driver, Scarlett Johansson.
Das ist wirklich so ein Ensemble-Film auch.
Ne? Ja, die sind allesamt nominiert und lass mich nicht lügen, ich glaube, Baumbach ist auf jeden Fall für Regie nominiert. Der Film ist, glaube ich, auch als bestes Drama nominiert. Ich muss aber kurz mal schauen. Ist auch für Musik ist er auch nominiert und fürs Drehbuch auch.
Mhm.
Die Musik ist übrigens von Randy Newman. Der hat auch schon den Soundtrack zu Meyerowitz-Stories geschrieben und ist ansonsten vor allem dafür bekannt, dass er die Toy Story-Filme gemacht hat. Aber ich meine, der ist so ein sehr der arbeitet ja schon ewig als
Randy Newman ist ja auch ein Musiker für sich selbst.
Ne? Ja, der ist ja auch Sänger. Ne? Also,
ja.
Ja,
aber auch eine tolle Klavier- beziehungsweise Gesangsszene von Adam Driver. Ne? Das ist mir auch aufgefallen, so als Parallele zwischen Meyerowitz Stories und dem jetzt, dass er auch viel vergleichsweise gesungen wird. Also es gibt die Szene, wo Nicole mit ihren mit ihrer Mutter und ihrer Freundin singt und tanzt. Auch so, das ist ja so fast musical-mäßig. Und auch die Szene, wo Charlie in dem Lokal plötzlich zum Mikrofon geht und anfängt, so ein Lied zu singen.
Mhm.
Und dann gibt es noch eine dritte Szene, wo sie auch am Klavier sitzen. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit dem anderen Film? Nee, das ist, glaube ich, bei Meyerowitz Stories, wo er wo Adam Sandler mit seiner Tochter am Klavier sitzt. Ja.
Ja. Ja, also das muss ich sagen, die Musik ist mir auch die ganze Zeit sehr stark aufgefallen und ich hatte das nicht nachgesehen vorher und ich habe zwischendurch überlegt, ob das fast so wie so ein Woody Allen Ding ist und ob der klassische Musik verwendet hat, so als Source-Musik, aber dann dafür ist es dann doch alles zu sehr aus einem Guss, das ist sehr viel, also auch Klavier als Thema oder im Lied, aber komplett, also ich finde, das war schon fast so ein bisschen altmodisch, der Soundtrack, ja. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich war dann ein bisschen überrascht, als ich im Abspann gelesen habe, oh, Randy Newman hat die Musik gemacht, bin dann eben zurückgegangen, habe festgestellt, abgesehen von den ganzen Pixar-Filmen, die er mit Soundtracks versorgt hat, hat er eben auch schon mal mit Noah Baumbach zusammengearbeitet.
Mhm.
Ja, ist aber auch schon mehrfach für seine Soundtracks für den Oscar nominiert worden, hat auf jeden Fall schon bester Song hat er zweimal gewonnen. Für Toy Story 3, We Belong Together und Monsters Inc. Monsters Inc. If I Didn't Have You. Aber für beste Score hat er noch nicht gewonnen bisher bei den Oscars. Ja. Fällt uns noch mehr ein? Ich überlege gerade. Oder eigentlich haben wir schon eine Stunde locker zusammen.
Ich hatte noch so ein bisschen gedacht, aber das kann ich jetzt noch nicht belegen, weil ich es nicht nachgeguckt habe, ob das jetzt der erste Film von Scarlett Johansson ist, seit Endgame.
Ich bin gar nicht sicher, ob die nicht andersrum gedreht worden sind. Weil,
aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass sie sich auch, dass sie jetzt auch mal so ein bisschen, doch Captain Marvel, Avengers Endgame, dass es für sie, glaube ich, nochmal schön ist, oder dass vielleicht auch für den Zuschauer schön ist, sie einfach nochmal so als sie zu sehen und nicht als Superheldin, so, ne, dass es irgendwie auch einfach eine sehr entspannte Rolle dann auf eine Art und Weise auch ist, weil sie dann weil es einfach sehr, sehr natürlich und sehr normal rüberkommt und nicht irgendwie mit einer Kostümierung und in einem Superheldenuniversum und so ein bisschen so eine Loslösung auch von diesem, auf dieser Thematik.
Übrigens, ist ganz nur eine Kleinigkeit, aber auch sehr schön, hat mich sehr gefreut, sie als David Bowie zu sehen. Es gibt also in einer Szene, hat sie als Halloween-Kostüm, ist sie als David Bowie zu Let's Dance-Zeiten verkleidet, mit Anzug und offener Krawatte und die Frisur mit den blonden Highlights und so weiter. Das ist so krass, finde ich, wie gut sie da getroffen ist. Also sie David Bowie da trifft. Fast schon ein bisschen verwirrend. Jetzt wollte ich gerade mal schauen, wann die jeweils gedreht worden sind. Ist es vor allen Dingen interessant, ich überlege gerade, ob ich da irgendwie den Baumbach in einem Interview gehört habe, der hat sie angesprochen, also den mit dem Adam Driver hat der Baumbach schon mehrmals zusammengearbeitet vorher. Die Johansson rekrutiert, das wusste er zu dem Zeitpunkt nicht, als sie selber gerade durch ihre Scheidung ging. Die war schon zweimal verheiratet. Sie war ja mal mit Ryan Reynolds verheiratet bis 2007. Bis 2010 war sie verheiratet. 2011 haben sie sich getrennt. Dann war sie mit einem Franzosen namens Romain Dauriac verheiratet. Und wiederum haben die sich 2016 getrennt und 2017 scheiden lassen. Und insofern ist das alles relativ nah beieinander. Und ich muss dann auch direkt nachschauen, Adam Driver ist auch verheiratet und hat ein Kind, aber nicht geschieden bisher. Toi, toi, toi. jetzt muss ich gerade mal schauen, wann der Film gedreht worden ist, ob ich das rauskriege. 2016 kam die Idee, so, Joint announced. So, Principal Photography war nämlich Januar 2018. Ich glaube, das ist war noch, wobei, war das vor Endgame? Ne, wahrscheinlich nicht. Endgame war wahrscheinlich noch davor. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass die hat ja auch schon mit Woody Allen zusammengearbeitet, die Scarlett Johansson, also auch relativ lange. Und ich finde, es war jetzt auch keine so riesige Präsenz. Also sie kriegt ja jetzt erst ihren eigenen Film auch im Marvel-Universum nächstes Jahr. Und das ist jetzt auch der Trailer draußen. Aber die hat das ja sagen, also ich freue mich halt eben, dass sie sich da halt eben schauspielerisch mehr machen, mehr leisten kann, als eben mit verschiedenen Perücken rumlaufen in einem schwarzen, engen Lederkostüm. Ja, okay. Nee, das wurde tatsächlich nach Endgame abgedreht, weil Endgame wurde wohl schon 2017 gedreht. Ich vermute mal, dass dann sogar Infinity War und Endgame sogar zusammen gedreht worden sind. Wäre zumindest sehr logisch. Lighthouse lief dann tatsächlich doch jetzt diese Woche in zwei Bonner Kinos, auch original mit Untertiteln. Ist auch ein Film, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie das wäre, wenn der synchronisiert wäre. Also ich muss sagen, ich hätte den gerne mit englischen Untertiteln gesehen, weil der hat eben doch teilweise ziemlich Seemannsslang oder so reden und irgendwie so mit Oldtimey Accents und so. Also
Ja, das wäre jetzt nämlich meine erste Frage gewesen, ob du den mit Untertiteln gesehen hast, weil ich habe den nämlich ohne Untertitel gesehen.
Ja, da kann, und kannst du die diversen Rede und Flüche von Willem Dafoe
das
auswendig?
Das war auch eine Experience, ja. Mhm. Also Willem Dafoe habe ich fast nicht verstanden.
Ja, das war
sagen.
Auch schwierig.
Aber dazu muss man, kann man ja auch gleich sagen, dass sich der Film, wie das der Director Robert Eggers auch schon bei The Witch gemacht hat, wirklich sehr stark an einem alten Englisch, Old-Time-Englisch orientiert. Also auch The Witch, da sprechen die Leute so ein 16. Jahrhundert-Englisch. Das ist total faszinierend und auch ein bisschen schwer zu verstehen. Und bei The Lighthouse hat er sich ja tatsächlich, wie man aus dem Abspann erfährt, an alten Melville, an Passagen von Melville orientiert. Und so von so Seemanns-Stories, also auch aus dieser Zeit, so um die Jahrhundertwende rum. Ne? Also der ist ja immer um eine sehr hohe Authentizität bemüht, was tatsächlich da in dem Punkt sehr gelungen ist.
Ja, also der Film hat als Setting spätestens 19. Jahrhundert einen Leuchtturm auf einer Insel vor der amerikanischen Ostküste. Und es geht um zwei Leuchtturmwärter, die dort für 4 Wochen stationiert werden und damit ja, verrate ich nicht zu viel, denn das ist so ungefähr, glaube ich, beim Drittel des Films oder so, dass eigentlich die 4 Wochen rum wären und dann zieht ein Sturm auf und sie müssen gezwungenermaßen länger dort bleiben und wissen nicht, wann sie abgeholt werden. Ja, und der eine, Willem Dafoe, ist eben ein ehemaliger Seemann, der das irgendwie schon lange macht und die Seniorität hat sozusagen und den anderen hat eben herumkommandiert und der junge Leuchtturmwärter bei seinem ersten Einsatz wird gespielt von Robert Pattinson ja, es geht eben in dem Film darum, wie die sich gegenseitig so ein bisschen in den Wahnsinn treiben oder aber dem Wahnsinn anheimfallen in dieser Isolation. Also ich habe The Witch nicht gesehen oder wie man auch lustigerweise sagen könnte, The Witch, weil das mit 2 V geschrieben wird, zumindest so vom Satz her wird so typografisch dargestellt, das W. Der Film war aber von dem, wie er gefilmt war, also ich bin ja jetzt, ich finde sowieso immer dieses auf Film filmen und so weiter ein bisschen fetischistisch, aber der war relativ konventionell, oder? Also was jetzt so das Bildformat und so weiter angeht, oder die Optik oder also, mhm. Du hast die Sprache erwähnt, das war halt sozusagen settingsgerecht, aber der war ansonsten jetzt nicht so extrem wie The Lighthouse, weil The Lighthouse würde ich jetzt mal sagen.
Man kann über The Lighthouse nur sprechen, wenn man auch über die Technik spricht, wie der gemacht ist, weil das einfach wirklich sehr, sehr stark diesen Film und dieses Filmerlebnis auch beeinflusst.
Ja.
Und dass also auch die Story eine ganz andere wäre und auch dieser Film also ganz anders wirken würde. Ich habe mir zwischenzeitlich auch gedacht, dass es wirklich so ein hochkontrastreiches Schwarz-Weiß ist, wie fremd das Wirken gewirkt haben muss, wenn man jetzt zufällig am Set gestanden hätte, ne? Und du würdest halt so sehen, wie die alle da, wie das alles um sie rum in Farbe ist und sie selbst auch in Farbe sind und dann siehst du später diesen Film. Also das ist quasi so artifiziell, das ist mein Lieblingswort irgendwie heute, dass es unvorstellbar ist, wie diese Dreharbeiten gelaufen haben mögen irgendwie. Also man ist so in diese Welt reingeworfen. Man ist so in dieses fast quadratische Format so reingezogen, dass er auch noch einfach die Klaustrophobie unterstreicht. Also ich finde, das ist also macht auch für mich so fast 80% oder 2/3 von dem Erlebnis hat für mich des Films hat für mich die Machart ausgemacht.
Mhm.
Ja, muss ich ganz klar sagen.
Ja, das ist auch für mich, also ich finde, wenn es um den Plot geht, und deswegen bin ich, sage ich jetzt mal, Spoiler kann man an dem Film. Also wollten wir nicht zuerst über Marriage Story reden? Wir sind, glaube ich, gerade irgendwie da reingerutscht.
Sind wir denn da jetzt reingerutscht?
Ich weiß es nicht, aber lass uns jetzt weiter über The Lighthouse reden und ich schneide es nachher einfach andersrum. Fuck.
Wenn das noch geht.
Ja, wie bin ich denn darauf gekommen? Weiß ich nicht. Ich weiß, wie sind wir da jetzt reingerutscht? Das siehst du mal. Also, ja, ach so, wegen Untertitel und Verstehen. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ja, das muss ich auch sagen. Es war eine Erfahrung, den Film im Kino zu sehen. Und es wird wahrscheinlich auch gar nicht so einfach sein, den Film zu Hause zu gucken. Weil ich weiß nicht, wie das aussieht. Es ist sowieso sehr ungewohnt, auch auf einer Kinoleinwand eben so ein Bild so zu sehen. Eben, wie du schon gesagt hast, fast quadratisch. Also das ist, glaube ich, 1,19 zu 1. Und das ist so ein, ja, also ich glaube
19 zu 16, ja.
Ist so sehr nah an also so sah Kinobild halt auch noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts aus, meine ich, bevor man dann angefangen
hat. Ja, zum Beispiel M, die eine Stadt sucht einen Mörder, hat auch dieses Format, hat
ja. Gelesen.
Das liegt daran, dass in den Tonfilmen in den ersten so die Tonspur offenbar so breit war oder irgendwie, ich weiß es nicht genau.
Ja. und es war dann auch so, ich glaube, dass das Seitenverhältnis vom Film, also dann gab es glaube ich auch ganz lange dann auch 4:3 und ich glaube, dass dann das Breitbild aufgekommen ist, dadurch, dass es das Fernsehen gab und man hat das Ganze dann auch abgegrenzt. Ich weiß nicht genau, also das ist vielleicht auch ein bisschen eine Verschwörungstheorie meinerseits, dass es auch damals schon darum ging, das Kinoerlebnis vom Fernsehen abzutrennen und zu sagen, okay, wir haben jetzt halt das extra breite Bild, dass es dann eben das Fernsehen nicht konnte und heute ist es dann eben 3D, wobei das mittlerweile Fernsehen auch kann, wobei 3D ja eh bin ich der Ansicht, kein Mensch braucht. Ja, und dieser Film ist auf jeden Fall extrem stilistisch ich habe vor allem, ja, also es hat eine Dave Eggers, heißt er Dave Eggers? Ich verwechsel den.
Robert Eggers.
Robert Eggers, ja genau, der Bruder heißt Max Eggers und Dave Eggers ist der Typ, der das Circle geschrieben hat. Ja, nicht verwandt, glaube ich. Ja, aber der ist der Film ist interessanterweise also basiert auf einem Drehbuch von dem Regisseur und seinem Bruder und das Drehbuch war auch wohl schon in Arbeit, bevor The Witch überhaupt gedreht worden ist, aber wurde dann nochmal überarbeitet und ich glaube im Windschatten von The Witch konnte der Robert Eggers eben diesen Film dann auch umsetzen in dieser stilistisch so, weil das hätte jetzt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass irgendjemand einen Debütfilm macht und finanziert bekommt und mit zwei Stars besetzt, wenn er sagt, ja, ich möchte auf einer Insel vor Kanada, also es wurde irgendwo tatsächlich in Neufundland gedreht, ich weiß nicht, also mit richtigem Film auf einem bestimmten Format drehen, in diesem Seitenverhältnis komplett schwarz-weiß. Und das musste vor allem extrem krass ausgeleuchtet werden, weil der Film, den die benutzt haben, das war so, dass das überhaupt nicht mit natürlichem Licht ging. Und da war extrem starke Scheinwerfer auch im Einsatz. Das hätte wirklich in echt sehr, sehr strange ausgesehen, glaube ich, alles. Um diese krassen, also ich finde, der Film hat so eine expressionistische Ästhetik, so mit diesen harten Schwarz-Weiß-Kontrasten. Das hast du im Film Noir, hast du das auch, also da hier, oder also dann später auch so bei Blade Runner und so, aber da ist natürlich alles, da ist es wiederum in bunt. Aber hier hast du wirklich so diese, ich fand es sehr lustig, ich jag ja immer für die Podcast-Covers die Fotos immer durch diesen Prisma-Filter. Und da hat gar nicht, da ist ja echt teilweise der Unterschied gar nicht so riesig, wenn man diese extrem schwarz-weiß Hochkontrastbilder hat und dann in diesen Schwarz-Weiß-Filter das Ganze schickt. Ja, also ich finde, das macht den Film sehr stark aus und jetzt weniger die Handlung, die eigentlich auch mit 3-4 Sätzen erzählt ist. Also, wobei man dann natürlich dann jede Menge Details verliert. Und deswegen, ich sag ja, Spoiler, reine Plot-Spoiler sind, finde ich, nie etwas, was einem die Erfahrung eines Films oder einer Serie oder eines Buches nimmt. Aber trotzdem müssen wir ja jetzt nicht sagen, was die letzte Einstellung ist und wie und so weiter.
Ja, wobei der Film ja einerseits, also die Story einfach zu erzählen, gleichzeitig ist der Film ja symbolisch extrem hoch aufgeladen. Also das sind ja teilweise Einstellungen und Szenen, die wo dann auch sehr viel mit so einer Bildsprache gearbeitet wird oder auch so diese ganze Thematik, Seemannsgarn, Seefahrermythen und so und natürlich dann das Licht, ne? Um das es ja immer geht, das ist ja auch eines der zentralen Themen des Films, dass eben der Ältere sagt, das Licht ist mein Bereich und da kommst du nicht hin und dann dadurch schafft er ja dann so eine, vielleicht auch unabsichtlich, so eine Begehrlichkeit oder so eine so eine Gier in dem Jüngeren, der halt auf dieses Licht halt irgendwie fixiert ist und sich dann auch ganz viele Sachen so ausmalt und vorstellt. Und das sind alles so Sachen, wo man sehr viel halt auch einfach rein interpretieren kann, wo der Film eine sehr große
Projektionsfläche,
eine sehr hohe Symbolik eben halt hat.
Ja, wobei ich sagen muss, ich finde den symbolischen Anstrich fast ein bisschen dünn, weil das so, also klar, man kann da lange drüber nachdenken, muss man aber nicht unbedingt. Also weil ich habe das Gefühl, das ist so ich will den Film jetzt nicht schlecht reden, aber das ist jetzt so, ja, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn ich den jetzt mit Marriage Story vergleiche. Aber was wollte ich sagen? Also ich muss sagen, unterm Strich finde ich, ist es so eigentlich uninteressant, was jetzt wirklich passiert ist, was jetzt wie eingebildet war, aber und was jetzt Robert Pattinson wirklich gesehen hat, dessen Perspektive wir zum größten Teil im Film halt eben haben, also dass wir erfahren, was das der macht den ganzen Tag und wie er den anderen sieht und weniger andersherum, was eben halt eben das auch verstärkt, dieses was geht da oben vor an der Laterne eben, aber vielleicht noch ein paar andere Sachen, also was in der Film irgendwie so grandios oder sehr gut macht, von der ganzen Ästhetik abgesehen, der Soundtrack finde ich auch sehr stark, also auch diese, wie die die Ankunft inszeniert ist mit dem Schiff, dass man den Kiel vom Schiff sieht und die Wellen und dann diese sehr bedrohliche Horn, ist ja auch sehr interessant, dass die ganze Zeit so ein Nebelhorn auch regelmäßig ertönt, ich verstehe gar nicht die Technik, die da ganz dahinter steht, ob der ganze Turm wahrscheinlich dampfbetrieben ist, ne, das ist ja dieser Dampfmotor, den der die ganze Zeit befeuern muss, der Robert Pattinson, oder immer wieder, wenn er nicht gerade Zisterne sauber machen muss oder den Turm streichen oder Öl die Treppe rauftragen. Der Öl die Treppen rauftragen Szene, habe ich auch gedacht, so, das kann doch nicht wahr sein, dass er diese bescheuerte Fass die Treppe rauftragen muss. Dafür muss es doch irgendwie eine Kanne geben. Und was war die Auflösung da oben, dass der William Dafoe zu ihm sagt, du trägst das Ding jetzt wieder runter und holst mit der Kanne Öl. Recht. Ja, hätte man auch mal fragen können. Interessant ist, finde ich aber auch so diese, also das geht ja auch so ein bisschen um Regeln und um Autorität und ein bisschen um Identität. Weil das finde ich irgendwie fast interessanter als die Symbolik oder diese ganze Meerjungsfrau-Geschichte und das auch das ein bisschen das Zotige, das der Film hat, ne? Also mit dem, gut, ich finde, das kannst du jetzt auch sagen, ist vielleicht jetzt auch realitätsnah, also wie so Leute sind und so, aber dieses, weiß nicht, der furzende Willem Dafoe und das Masturbieren von Robert Pattinson und die Vorstellung eben von der sirenenartigen Meerjungfrau, also ich weiß es nicht, das interessanter finde ich eben auch so dieses der ehemalige Holzfäller Robert Pattinson kommt da an und hat die Regeln gelesen und will sagen, ja, wir haben hier Schichten, ich kümmere mich um dann und dann um die Lampe und du kümmerst dich dann und dann und so weiter, und der andere sagt, nee, du kümmerst dich gar nicht um die Lampe, du machst, was ich sage, weil ich habe hier die Erfahrung, und ich glaube, dass eigentlich Robert Pattinson am Anfang auch, also der ist ja sowieso, er will keinen Alkohol trinken, wohingegen der Willem Dafoe sich jeden Abend besäuft und ja, und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt eben noch die ganze Geschichte mit der Backstory von Robert Pattinson. Das fand ich eigentlich fast noch interessanter, und dieser langsame Reveal, der da passiert, so was jetzt wirklich irgendwie, oder ja, was jetzt passiert ist, und auch die angedeutete Hintergrundgeschichte mit Robert Pattinsons Vorgänger, dass der Willem Dafoe eben schon vorher mit einem jüngeren Leuchtturmwärter gemeinsam Dienst geschoben hat, wo sich wohl diese Geschichte so ähnlich in ähnlicher Form schon mal einmal ereignet hat, ne? Das wird ja so auch so angedeutet. Ja, also das finde ich auch so interessant, weil der Film da so ein bisschen in so einen Bereich von, inwieweit kann man dem vertrauen, was man sieht, also inwieweit ist das, was wir so sehen, also Robert Pattinsons Perspektive wirklich so, oder inwieweit hat nicht vielleicht sogar der William Dafoe, dessen Perspektive man später auch zumindest aus zweiter Hand bekommt, hat er nicht vielleicht, ist das nicht vielleicht auch nicht unberechtigt? Ja. Ja, ansonsten weiß ich nicht genau, ob mir viel mehr zu dem Film einfällt. Außer, dass ich sagen kann, es war eine interessante Erfahrung, den im Kino zu sehen, eben weil so ein Film wahrscheinlich auf dem Fernseher so gar nicht rüberkommt. Das war in der Bonner Kinemathek, also in Beul in der Brotfabrik. Und es ist ja ein relativ kleiner Saal, aber es war gut besucht an einem Samstagabend um 9. Und ich bin da relativ spontan, also die haben eh keinen Kartenvorverkauf. Bin da relativ kurzfristig, irgendwie 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn angekommen. Die haben keine Platzkarten und hab dann noch einen Platz gekriegt, aber es war schon, ich sag mal, fast komplett voll, der Saal, was auch ganz nett war. So. Also hat der Film anscheinend auch genug Interesse, dass er eben ein Publikum findet.
Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was dann am Ende so ein bisschen vielleicht Anführungszeichen das Problem ist, dass der Film dann doch eine Spur zu experimentell ist oder eine Spur zu abgefahren, um wirklich so ein ganz breites Publikum zu bekommen oder um irgendwie dann auch eine breite Wirkung zu haben. Also,
naja, aber es könnte eben durch diese Arthouse-Schiene, aber ich glaube, das ist auch im Gegensatz zu einem Horrorfilm dann vielleicht auch nochmal, also zu einem klassischeren Horrorfilm, wobei The Witch ja, glaube ich, auch nicht so klassisch ist, hat er dann irgendwie eher noch diesen Arthouse-Ding, ne? Und dann läuft er auch eher Omu und ist halt schwarz-weiß. Ich habe schon fast so ein bisschen erwartet, dass die Untertitel so wie früher auf Arte dann in gelb sind, weil Arte, ich weiß nicht, ob du dich an den 90er erinnern kannst, ich habe so gerade so Clerks und so, habe ich Clerks oder auch Ed Wood, so diverse Filme aus den 90er Jahren in schwarz-weiß. Wenn die auf Arte liefen oder auf Dreisat, dann waren die Untertitel in gelb. Und davon habe ich dann immer diverse VHS-Kassetten irgendwie geguckt. Und das hatte ich fast so ein bisschen gehofft, so als Kontrast, aber war nicht, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Aber ich fand die Untertitel auch sehr störend. Ich hätte, wie gesagt, lieber die englischen, den Originaltext eingeblendet gehabt, weil das einfach teilweise so weit auseinander geht und mich das irritiert, wenn ich deutsche Untertitel habe. Ja.
Ich habe mal so ein bisschen so das dumpfe Gefühl, dass sich der Film vielleicht auch ein bisschen selber im Weg stehen könnte oder dass er dann zu Unrecht in so eine ein bisschen Special-Ecke gerückt wird, Special-Interest-Ecke gerückt wird. Und da wäre es schade drum, den irgendwie ein bisschen so gesondert zu behandeln, weil die schauspielerische Leistung ja extrem gut ist eigentlich von beiden. Also das ist kein Film, der sich da irgendwie verstecken muss oder so, aber ich habe selber, hätte Schwierigkeiten damit, mir den zum Beispiel vorzustellen, im Oscar-Rennen mit anderen Filmen, die dann so dieses Blockbuster-Ding so ein bisschen bedient. Ich weiß nicht.
Ja, also ich glaube, Oscar-Kandidat ist der jetzt auch nicht.
Halt. Ja.
Ich habe gerade irgendwas runtergeschmissen und ich weiß nicht was. Ich glaube, mein Handy ist in den Papierkorb gefallen. Entschuldigung. Oscar-Kandidat ist es jetzt, glaube ich, nicht. Aber interessant, wo du gerade angesprochen hast, das Thema Schauspieler, Willem Dafoe. Ja, genau, aber Robert Pattinson. Wie viele Filme mit Robert Pattinson hast du dir bisher angesehen? Oder kannst du dich erinnern, gesehen zu haben?
Ich glaube, keinen einzigen.
Deswegen, weil ich habe natürlich, aber ich habe die Twilight-Filme nicht gesehen. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern.
Underworld hat er gespielt, aber den habe ich nicht gesehen.
Der hat auch in. Der hat auch in den Harry Potter-Filmen eine Nebenrolle gehabt. Cosmopolis war das, glaube ich. Genau, Cosmopolis war das. Von Cronenberg.
Cosmopolis, so, ja.
Ja. Und er hat auch in Cronenbergs Maps to the Stars hat er auch mitgespielt. Also der hat schon sowieso so eine eigentlich eine interessante Karriere schon angefangen, ähnlich wie die Kristen Stewart auch, die ja eigentlich beide nichts für Twilight können, aber trotzdem da mitgespielt haben. Es war auch wohl nur in Harry Potter and the Goblet of Fire, wo er Cedric Diggory gespielt hat. Der hat auch in dem aktuellen Science-Fiction-Drama High Life, da habe ich Trailer von gesehen, aber komplett verpasst. Der war von letztem Jahr. Ich weiß nicht, wann und wo der in Deutschland im Kino lief, weil ich erinnere mich, dass ich Trailer gesehen habe letztes Jahr. Aber dann, naja, den würde ich auf jeden Fall gerne mal anschauen. Ah, der lief in Deutschland wohl im Mai. Hm. Naja, aber da hat er auch mitgespielt. Also deswegen wusste ich nicht so richtig, ja, also ich habe mir schon gedacht, der wird kein unbegabter Schauspieler sein. Aber der hat halt eben hier auf jeden Fall schon relativ viel zu tun, ne? Und macht auch seinen Job
vor
nicht
allem
schlecht.
Hatte ich den halt immer so ein bisschen so als Schönling abgespeichert oder so Babyface und so. Und da hat er jetzt so ein bisschen auch rein äußerlich sich relativ weit von entfernt. Also
ja gut, dass sich jemand einen Schnäuzer stehen lässt, ist jetzt noch keine Leistung. Aber also man sowas auch, ja, aber ja doch, natürlich. Also es ist so, es ist schon so, ich bin ein ernstzunehmender Schauspieler als Entscheidung. Also, aber das hat er, glaube ich, schon länger. Ich meine, der hat mit zwei Filmen mit David Cronenberg gemacht. Also der muss sich jetzt, glaube ich, echt nicht nicht verteidigen oder verstecken, was seine Leistung angeht. Aber ich, ja, ja. Aber ich glaube, das ist definitiv kein Film jetzt für die Twilight-Fangemeinde. Aber das war wahrscheinlich auch nicht, waren wahrscheinlich auch nicht Cosmopolis und Smart Map to the Stars. Also, ja. Wollen wir noch was anderes abschließend dazu sagen?
Also ich würde auf jeden Fall nochmal The Witch empfehlen anzugucken.
Ja, ich muss gerade mal schauen, ob The
auch
Witch...
Auch im Vergleich.
Wie es aussieht mit The Witch, mit der Verfügbarkeit.
Ja, auf Amazon, glaube ich, gibt es den. Auf Netflix nicht, aber...
Er ist auf jeden Fall verfügbar. Und zwar ist er... kann man ihn auf iTunes, Amazon, Google Play sowie so ziemlich allen anderen Online-Leih- und Kaufanbietern kriegt man ihn. Ich sehe gerade bei Videocity, die ich nicht kenne, ist er wohl selbst in HD für 2 € zu leihen. Ja.
Also es macht Spaß, beide Filme zu vergleichen, weil sie relativ unterschiedlich sind, aber dann doch viele Gemeinsamkeiten haben, wie zum Beispiel auch das Sounddesign.
Ist doch der gleiche.
Auch bei The Witch sehr, 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 sehr gut funktioniert, auch so durch so schrille und hohe Töne und so einen hypnotischen, so dieses Repetitive, was es auch bei The Lighthouse sehr stark gibt. Und auch, naja, ganz grob so, also auch thematisch, so dieses eskalierende Moment. Es ist halt bei The Witch diese Besessenheit oder diese angenommene Besessenheit eines der Kinder. So Teufelsbesessenheit so als Thema. Und das ist halt bei The Lighthouse diese Wahnsinnsgeschichte, die dann auch halt einfach ziemlich auf die Spitze ja auch getrieben wird.
Der Komponist, der die Musik gemacht hat, ist auch der gleiche bei beiden. Lustiger, interessanterweise, Mark Corvin heißt der, ist ein kanadischer Komponist. Der hat auch schon für den Film Cube, ich weiß nicht, ob du dich den erinnern kannst oder den gesehen hast, den hat er auch schon vertont. Ist allerdings auch schon, ist noch länger unterwegs. Der hat schon seit den 80er Jahren Soundtracks geschrieben. Aber ich glaube, das sind so wahrscheinlich so die bekanntesten Filme jetzt. Die von Robert Eggers und eben Cube. Ja, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute des Genres und Leute, die, also ich muss auch sagen, der Film ist jetzt nicht zu heftig. Ich bin ja selber relativ zimperlich und squeamish es ist so ein Film, über dem es auch fast genauso viel zu lachen gibt irgendwie, als jetzt wie Schockmomente. Ich glaube, ich habe mich nur ein, zwei Mal so richtig erschreckt, das war aber auch kein klassischer Jumpscare oder so, aber es gibt so eine Szene gegen Schluss, von der ich mich tatsächlich erschreckt habe. Aber ansonsten, glaube ich, wie gesagt, habe ich öfter gelacht, als mich erschreckt. Und ansonsten ist es jetzt nicht so, dass man ein ständiges Angstgefühl hat, es ist eher so ein Unbehagen und man fühlt eben auch diese Beengung unter diese diese Verzweiflung so ein bisschen mit, ne? Also dieses, weil ich hätte keinen Bock auf so einer Insel gestrandet zu sein oder überhaupt auch nur 4 Wochen.
Ja, und trotz der Befremdung, also trotz der Verfremdung, die diese ganze Machart ja mit sich bringt, rückt das, dieses harte Leben oder dieser harte Alltag einem auch ziemlich nahe beim Gucken. Also ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl so, boah, ich möchte jetzt auch nicht da diese scheiß Schubkarre durch den Regen schieben mit den Kohlen drauf oder irgendwie diese Treppe hochrennen oder irgendwie auf dem Dach irgendwelche Schindeln fixen oder so. Also das war wirklich, man muss alles selber machen und jeden Scheiß sofort reparieren und so. Es gibt einem einfach so ein bisschen auch das Gefühl, so auch dieser Zeit so ein bisschen, ne? Also, dass auch alles sehr viel Handarbeit ist und so Leuchtturmwärter als Job, das gibt's ja eigentlich heute auch nicht. Das ist ja zwischen alles automatisiert.
Ja.
Also, das ist auch so ein kleiner Befund, der da so drin steckt, dass man da dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was es überhaupt für ein Knochenjob gewesen ist, so ein Leuchtturmwärter zu sein.
Ja, also der Leuchtturm, der in dem Film zu sehen ist, ist übrigens extra dafür gebaut worden für den Film. Ein 20 Meter hohes Gebäude. Aber es wurde trotzdem in Nova Scotia gedreht. Aber teilweise auch innerhalb in einem Hangar und sowas. Also ich habe mich auch gedacht, eigentlich kann man da ganz viel auch in einem Studio einfach drehen, habe ich mir gedacht, aber ja. Und der Film, das ist mir, muss ich jetzt, kann ich mich nicht richtig erinnern, aber gut, das ist vielleicht auch daran, der Film hat kaum irgendwelche Weitaufnahmen so, aber es wurde durchgehend auf einer sehr offenen Blende, Moment, lass mich kurz gucken, doch, eine sehr weiten, so offenen Blende, dass halt eben nur ein ganz geringes eine ganz geringe Schärfentiefe gab, also mit viel unscharfem Hintergrund und so, also das, damit hat der Film auch sehr viel gearbeitet. Ja, also sei dann The Lighthouse auf jeden Fall empfohlen. Und wir spulen jetzt mal kurz zurück und machen jetzt unsere Unterhaltung am Anfang über Marriage Story. Ich mach mal kurz die Aufnahme aus. Das ist, glaube ich, dann nachher einfacher zum Schneiden. Das war über Pop. Unsere nächste Folge dreht sich um den neunten und letzten Film der Star Wars Saga, The Rise of Skywalker. Diese Folge erscheint voraussichtlich im neuen Jahr. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Tschüss!